Ganz kurz so, ja, ich begrüße erstmal hier in aller Ruhe die vielen Zuschauer um die doch etwas noch frühe Zeit. Ich bin selber froh, dass ich überhaupt da bin. Insofern, Thema meines Vortrags ist Virtualisierung im Cloud-Zeitalter. Ein bisschen unter der provokanten Frage, spielt der Hypervisor überhaupt noch eine Rolle? Und ja, keine Angst, also es gibt keinen üblichen Cloud-Vortrag, da kriegen wir die nächsten Tage noch genug dazu. Mir geht es eigentlich wirklich um den Hypervisor, also im Prinzip eine Schicht drunter. Ja, keine Angst, ich versuche möglichst bei Null anzufangen. Ganz kurz zu meiner selbst. Ich habe an der Hochschule Furtwangen mal allgemeine Informatik studiert. Damals gab es noch sowas wie Diplom. Ich bin über Hiwi-Tätigkeiten im Cluster-Computing-Bereich reingerutscht, habe zwischendurch mal irgendwie am Forschungszentrum Karlsruhe ein Praktikum gemacht und bin dann über Praktikum und Diplomarbeit bei meinem jetzigen Brötchengeber gelandet und habe mich damals schon mit Virtualisierung rumgeschlagen und bin jetzt inzwischen seit 4 Jahren als Senior System Engineer im CAE-Berechnungsumfeld tätig. Ja, ganz kurz zu meinem Brötchengeber, das ist die Science and Computing AG in Tübingen. Unser Fokus sind IT-Dienstleistungen und Software für technische Berechnungsumgebungen. Und wir machen im Prinzip alles, was mit komplexen, verteilten, heterogenen Umgebungen zu tun hat. Also da kommen dann so Faktoren, ja, generell der Betrieb von anspruchsvollen IT-Umgebungen, möglichst halt noch, ja, heterogen. Dann Compute-Cluster und dergleichen, spielt da alles mit rein, dann auch so Sicherheitsthemen. Ja, wir sitzen in Tübingen, in München, da sind so die großen Filialen, dann gibt es noch kleinere in Berlin und in Düsseldorf. Und ja, so bei uns dreht sich im Prinzip alles um anspruchsvolle Rechnernetze und ja, eben die für unsere Kunden effizient nutzbar zu machen. Unsere Kunden sind größtenteils aus dem Automotive-Bereich. Klar, haben auch noch andere Bereiche, aber da haben wir so das meiste Wissen inzwischen angesammelt. Und bevor ich mich jetzt an den eigentlichen Inhalt mache, noch kurz vom Personal die Bitte. Also wir hätten noch 7 oder 8 offene Festanstellungen zu befüllen, falls sich wer berufen fühlt. Gerne aber auch irgendwelche Abschlussarbeiten oder Praktika sind wir jederzeit offen für. Sowas dann gern initiativ. Genau, unter der Adresse gibt es dann alles Weitere. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Genau, ich würde damit anfangen, so ein kurzer Rückblick, wie sich Virtualisierung die letzten 4 Jahre so entwickelt hat. Dann eine Übersicht machen, was man denn eigentlich für Optionen hat, wenn man Virtualisierung unter Linux machen möchte, was es da so grundlegend an Tools gibt und auch an unterstützenden Werkzeugen. Also keine Angst, es gibt jetzt nicht irgendwie eine exzessive Vorstellung von libvirt oder von Xen, da gibt es andere, die können das besser, sondern es geht halt einfach mal um so einen Gesamtüberblick. Dann eben quasi die Relevanzfrage, wie ich denn dazu komme, überhaupt die Rolle vom Hypervisor in Frage zu stellen. Und ich versuche das Ganze dann zumindest für ein abgeschlossenes Szenario zu beantworten, ob das noch relevant ist und dann auch so ein bisschen die Werte, die rausgekommen sind, zu diskutieren. Genau, am Schluss noch eine Zusammenfassung und ihr dürft mich dann mit Fragen löchern. Ja, ich bin Informatiker, wir fangen ganz gern bei Null an. Wie war das noch gestern? Als ich das erste Mal irgendwie oder eher das letzte Mal einen Intro-Vortrag zum Thema Virtualisierung gehalten habe, ich glaube damals unter dem Titel Stand der Technologie oder sowas, also wirklich mit Technologiefokus, hatte ich noch mehr Haare und so, hat gerade meine Diplomarbeit zu dem Thema irgendwie fertig und die ging um Virtualisierung im Kontext von Hochverfügbarkeit. Virtualisierung war damals schon so ein abklingendes Hype-Thema. Hier diese Gartner-Jungs hatten irgendwie 2009 das noch als irgendwie ganz, ganz großes, wichtiges Thema gesehen, aber auch schon darauf aufbauend irgendwie Cloud Computing, Green IT und so weiter. Und selbst damals kam schon die Frage auf, ja, ist denn der Hypervisor eigentlich noch wichtig? Die können doch jetzt alles irgendwie und Auswahl ist genug da und wieso ist das denn noch irgendwie relevant? Und das ganze Kladderadatsch außenrum ist doch eigentlich viel spannender, beziehungsweise die Zukunft. Ich habe damals noch gewagt zu widersprechen, aber hat sich relativ schnell gezeigt, dass so die Virtualisierung als Kerntechnologie, also beziehungsweise als Technologie immer mehr zu einer Basistechnologie wird oder wurde, die halt einfach da ist und die man für irgendwie Sachen on top irgendwie dann einsetzt. Eben Cloud Computing und was es da alles sonst noch Schönes gibt. Heute sieht es nicht groß anders aus, irgendwie der große Nutzen von Virtualisierung, weiß jeder, ist toll, macht irgendwie jeder, so Flamewars, mein Hypervisor ist toller als deiner, hat man irgendwie schon im größeren Stil nicht mehr gesehen und das Einzige, was halt jetzt noch irgendwie mit Virtualisierung zumindest als strategisches Technologie angesehen wird, ist halt eben noch der Cloud-Computing-Bereich. Ja, Fazit, Virtualisierung ist inzwischen vom irgendwie Hype-Thema zur Basistechnologie geworden, die man halt einfach irgendwie als funktionierend voraussetzt, genauso wie man davon ausgeht, dass irgendwie der Network-Stack oder sowas tut. Ja, ganz kurz, wozu brauchen wir Virtualisierung nochmal? Für alle, die irgendwie den Kopf sonst nur in der Wolke haben. Auch mir als Student ist irgendwann mal die Erkenntnis gekommen, irgendwie Server brauchen Strom. Das war so die Diskussion Studenten gegen Vermieter. Irgendwie man ist günstig an alte Rechner rangekommen, hat auf denen irgendwas ausprobiert. Und hey, ja, Strom war irgendwie im Mietvertrag irgendwie mit drin. Und irgendwann kam dann der Vermieter an und meinte, wieso brauchst du so viel mehr Strom und Lärm und überhaupt als der Medieninformatikstudent irgendwie beim Nachbarn? Ihr sollt vielleicht dazu sagen, ich habe an der einzigen Hochschule mit 2 Wintersemestern in Furtwangen studiert, also im tiefen Schwarzwald. Und da freut man sich über jedes Grad, was irgendwie im Zimmer dann wärmer wird. Insofern hat man sich dann damals so den Luxus gegönnt, einen Samba-Server zu haben, noch einen getrennten Asterisk irgendwie zu haben, weil damals halt noch kein PCI-Pass-Through oder so für die ISDN-Karte ging. Da hat man noch irgendwie einen Webserver rumstehen gehabt, dann ist man noch an ein altes angekommen, dann hat man noch irgendwie Mail-Server halt da rumstehen gehabt und ja, irgendwann musste man sich dann halt mal über die Stromrechnung Gedanken machen und ja, in der professionellen Umgebung ist es nicht unbedingt anders. Ja, irgendwann kam dann Virtualisierung auf, passend zufälligerweise zu den Gesprächen mit den Vermietern. Und inzwischen bewegen wir uns eher ja, in der Welt. Wir haben große, schöne Server, haben da drauf irgendeinen Hypervisor, ob das jetzt ein Typ 1 ist oder ein Typ 2. Da, ich glaube, da braucht man heutzutage nicht mehr irgendwie groß drüber debattieren. Das Ganze ist auch nicht wirklich eine neue Lösung, wenn man sich anschaut, was es in den 70ern und 80ern schon gab. Als man irgendwie mit LPaaS angefangen hat, da habe ich glaube noch nicht mal meinen ersten Pinguin gesehen und ja, noch nicht mal im Zoo konzeptionell ist das Ganze alles relativ ähnlich. Ich habe hier unten irgendwo meine Hardware, ich habe dann drüber einen Hypervisor-Layer drüber und ich habe dann mein Betriebssystem irgendwo drauf in der virtuellen Maschine. So der Durchbruch kam mit VMware in den 90ern und ja, irgendwann gab es dann auch mal freie Alternativen und ja, so war das ganz grob. Wenn man sich mal anschaut, was es unter Linux alles an Virtualisierungsoptionen gibt, also der Fokus von dem Vortrag ist hier auf ja im Prinzip Rechenzentrumslösungen, jetzt nicht unbedingt, was man auf dem Desktop einsetzen möchte. Klar, die meisten Sachen lassen sich auch wunderbar auf dem Desktop einsetzen, aber es geht dann schon eher um die Servergeschichten. Ja, eine Welt voller Alternativen, wie eigentlich bei allen Sachen aus dem Linux- und Open-Source-Umfeld, es gibt in der Regel mehr als eine Lösung. Wer unter Linux virtualisieren möchte, hat ja mehr Optionen, als er Finger an der Hand hat und was ja eigentlich so eine gute Sache ist, aber es geht halt auch so ein Stück weit darum, dass man einen Überblick bewahrt. Und ich rede jetzt eigentlich nur von den richtigen Virtualisierungslösungen, also auf so Lösungen auf Betriebssystemebene wie irgendwie OpenVZ, ist jetzt hier nicht vorgesehen, gibt es durchaus Anwendungszwecke, aber für das, was wir jetzt irgendwie, also zumindest mein Brötchengeber Virtualisierung einsetzt, ist das nicht so ganz geeignet. Ja, fangen wir mal mit dem Klassiker unter Linux an. Xen, totgesagte leben länger. Ja, beim letzten Vortrag war Xen zumindest schon angezählt, würde ich jetzt mal sagen. Dabei war es früher eigentlich so, ja, das Synonym für Virtualisierung unter Linux. Das Ganze war auch ja von Anfang an eigentlich so ein bisschen problembehaftet, wenn man sich anschaut, wie er im Prinzip den Linux-Kernel behandelt hat, in Anführungszeichen. Das jetzt irgendwie weiter zu diskutieren, überlasse ich später gerne irgendwie meinem Nachredner. Und ja, angefangen hat das Ganze 2003 als ein Forschungsprojekt der Uni, das heißt, wir sind da jetzt auch schon irgendwie bei 10 Jahren angekommen, was es das Ganze gibt. 2007 wurde das dann ja von Xensos an Citrix für 500 Millionen Dollar verkauft. Und aber Linux war so, Xen war so das, was die Linux-basierte Virtualisierung ins Rollen gebracht hat. Weg von den Desktop-Lösungen wie VMware Workstation oder wie es damals noch hieß, wo man halt so einen Typ 2 Hypervisor hatte, der on top vom Betriebssystem lief und als freie Alternative zu VMware ESX. Und ja, hat viele interessante Ansätze reingebracht. Paravirtualisierung, das war damals schon irgendwie cool, ohne so irgendwie ja, CPU-Unterstützung auf seinem alten Studentenrechner irgendwie loslegen zu können. Dann so Sachen wie Live-Migration, dass man dann halt im laufenden Betrieb das Ganze irgendwie umziehen kann. Sachen wie PCI-Pass-Through, dass mehrere Architekturen unterstützt werden. Das ist schon relativ nett. Das große Problem war halt einfach so die Akzeptanz irgendwie kernelseitig. weil es halt einfach so ein bisschen anders funktioniert als KVM. Einfach das Special, das halt im ersten Schritt der Xen als Microkernel geladen wird und dann halt die DOM0 nachgeladen wird. Wenn man sich das mit normalen Linux-Kernel vergleicht, sieht man halt einfach, dass man hier einen Schritt mehr hat. Und als Kernel-Entwickler kann ich durchaus, bin ja keiner, aber kann man durchaus nachvollziehen, dass einem sowas ein bisschen sauer aufstoßt. Inzwischen ist es so, dass Virtualisierung mit Xen nach wie vor möglich ist. Es gibt kommerzielle Lösungen, die darauf aufbauen, Citrix Xen Server und Oracle VM. Problematisch ist einfach bloß, wenn man auf einer Site unterwegs ist, wo man irgendwie einen Red Hat Support Contract hat und Red Hat halt kein Xen mehr unterstützt oder vergleichbare Beispiele. Da kommt man halt einfach unter Zugzwang, sich zu überlegen, was man denn macht, ob man wirklich sagt, okay, wir halten Xen irgendwie die Treue und wir schauen uns nach einem anderen Host, also nach einem anderen Betriebssystem quasi um, oder ob man halt die Virtualisierungslösung austauscht. Als Alternative käme da KVM, in Frage eine Erweiterung vom Linux-Kernel, profitiert da vom schnellen Entwicklungstempo. Technisch ist es ein ganz anderer Ansatz als Xen, einfach dadurch, dass es im Prinzip nur ein Kernel-Modul ist und sozusagen den Kernel in den Hypervisor verwandelt. Und inzwischen machen die Jungs auch Paravirtualisierung, da aber halt nur für irgendwelche IO-Treiber, für Netzwerk und dergleichen. Und ja, das Ganze ist jetzt auch schon diverse Jahre, seit 2006 im Kernel, ich glaube Version 2.6.20 war das Ganze, entstanden bei Qumranet, durch Red Hat übernommen, und Red Hat 5.4, Enterprise Linux 5.4 war so die erste Distribution mit mit KVM-Unterstützung. Genau, das ist so der große Herausforderer. Der nächste, das wobei eher so ein bisschen Exotenstatus im professionellen Umfeld auf dem Server, ist VirtualBox. Wenn man sich das Ganze anschaut, hat es doch ein paar nette Features, kann zum Beispiel Live-Migration, können so die Standard-Desktop-Sachen nicht. Performance ist eine andere Frage. Es ist Open Source, wie gesagt, es ist eher auf dem Desktop angesiedelt, wird von der libvirt unterstützt. Hat auch ein Command-Line-Interface, und aber halt eben der Fokus ist eher auf dem Desktop angesiedelt. Aber sage ich später noch ein paar Sachen mehr dazu. So die klassische Lösung, wenn man Virtualisierung machen möchte, egal was für ein Betriebssystem, wird man in der Regel ein VMware-Hypervisor hernehmen. So der Platzhirsch und auch der Klassiker. Früher gab es irgendwie zwei Varianten, den ESX und den ESXi. Jetzt nur noch die schlankere ESXi-Variante. Wie gesagt, ist so das älteste und professionellste Virtualisierungsprodukt. Und es ist in vielen Bereichen einfach so der Standard. Was man dazu sagen sollte, ich habe mir jetzt nur irgendwelche Lösungen rausgesucht, die nach Möglichkeit frei sind. Vielleicht nicht unbedingt, jetzt wirklich frei, aber zumindest kostenlos. ESXi ohne so Management-Infrastruktur außenrum ist auch frei. Und das Problem ist aber, das Ganze ist auf 32 GB RAM unlimitiert. Das mag für manchen noch eher viel erscheinen, mindestens im heimischen Umfeld, aber bei unseren Kunden liefern wir halt Workstations mit 96 GB Memory aus. Da wird es halt irgendwie zu sagen, okay, wir machen Virtualisierung mit 32 GB, wird dann schon eher ein bisschen problematisch. Und so Lösungen wie VMware Workstation muss man, glaube ich, jetzt hier nicht unbedingt diskutieren. Relevanzdiskussion, so die Empfindung der Hypervisor wird irgendwie immer so ein bisschen unwichtiger. Wenn man sich anschaut, was die Einzelnen unterstützen, KVM macht jetzt Paravirtualisierung, zumindest teilweise, was sonst eigentlich so das Alleinstellungsmerkmal von Xen war und so weiter. Also das wächst irgendwie gefühlt, oder einfach, wenn man so die Feature-Liste übereinander legt, alles mehr zusammen, es wirkt alles irgendwie identischer, und wenn man irgendwie Kollegen fragt, was nutzt ihr denn für Virtualisierung, dann ist so das Argument in der Regel, ja gut, was halt die Distribution mitbringt oder was man halt sonst noch irgendwie da hat. Deswegen die Frage, spielt der Hypervisor noch eine Rolle? Ist einfach inzwischen eine Basistechnologie geworden, man geht davon aus, dass das Ganze irgendwie funktioniert. Die Features sind bei durchaus unterschiedlichen Konzepten ähnlich, und da erwartet man eigentlich auch so eine gewisse ähnliche Leistungsfähigkeit, einfach so aus dem Bauch raus. Und es bleibt halt eben wie nach wie vor die Frage, was nimmt man denn da? Und wie kommt es auch ein Stück weit so zu dieser Egalhaltung, was man denn eigentlich einsetzt? Also ein Punkt ist zumindest in meinem Umfeld äußere Faktoren. Wie ich schon gesagt habe, Distributionen unterstützen nicht mehr irgendwie pauschal in Xen, deswegen muss man halt schauen, was in was für eine Richtung man da geht. Teilweise ist es beim Kunden auch einfach vorgeschrieben, was als Virtualisierung eingesetzt wird, einfach vielleicht, weil man halt irgendwie eine größere VMware-Umgebung hat, weil man irgendwie schon Erfahrung damit gesammelt hat. Insofern fällt da teilweise irgendwie so die technologische Entscheidung einfach raus, weil es halt einfach durchs Management in Anführungszeichen vorgegeben ist, was man nimmt. Dann bleibt nach wie vor irgendwie immer mal wieder so ein bisschen das Gefühl, Xen ist ja eigentlich tot, es gibt jetzt KVM und eigentlich sollte man ja das nehmen. Ja, kann man darüber diskutieren oder man nimmt halt einfach, was da ist, wenn man seine Distribution hat, schaut man halt einfach, was hier in Virtualisierungslösung bietet. Der nächste Punkt für so eine Egalhaltung ist der Tool-Einsatz. Wenn man sich anschaut, was es im Linux-Umfeld an Tools gibt, die irgendwie Virtualisierung können, die können in der Regel Xen und KVM. Es ist im Prinzip einfach nur ein Häkchen, was man setzen muss, mit was man denn jetzt virtualisieren möchte. Darüber hinaus sind in der Regel noch irgendwie weitere Lösungen supported. Tja, wenn man sich mal anschaut, ich habe ein paar mitgebracht, ist einmal die libvirt, hat hier irgendwie mehr Virtualisierungslösung dabei, als ich irgendwie Klamotten zum Wechseln für die Tage. Also da ist im Prinzip alles dabei, KVM, Xen, OpenVZ, User Mode Linux, VirtualBox und so weiter. Und ja, man kann damit unter Verwendung von sowas eigentlich relativ viel abdecken, also das Ganze als API betrachtet. Und gut, bei vielen Sachen muss man sich halt einfach, was die Unterstützung angeht, auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie reduzieren. Aber so das Ganze hat irgendwie viele spannende Werkzeuge ermöglicht. So für die Kommandozeilen-Fans einmal die Virtshell, die da im Lieferumfang mitkommt, fand ich früher irgendwie nicht so toll, weil sie, glaube ich, keine Unterstützung für Live-Migration hatte und man halt einfach irgendwie so im Vergleich zu den nativen Tools wie irgendwie XM oder sowas halt einfach Features eingebüßt hat. Aber inzwischen ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so scharf. Für die, denen das alles irgendwie so ein bisschen zu unbunt ist, ja, so Tools wie der Wirt-Manager können auch inzwischen relativ viel, wenn auch jetzt nicht unbedingt alles, aber man braucht nicht ein Tool für irgendwie KVM, man braucht nicht ein Tool für Xen und wie gesagt, das ist im Prinzip, unterscheidet sich nur durch ein paar Klicks, womit man dann letztendlich virtualisiert. Deswegen auch einfach so das Gefühl, ja, ich kann ja beides, was nehme ich denn jetzt? Werfe ich eine Münze, werfe ich jetzt keine? Und ja, abgesehen davon bieten halt die Tools schön die Möglichkeit, teilweise, also zumindest vergleichsweise, zentral zu administrieren. Wo es später auch noch mehrere Vorträge dazu gibt, Cloud-Management-Tools wie irgendwie OpenNebula wird zumindest zum Beispiel an meiner alten Hochschule eingesetzt. Da gibt es so eine Studi-Cloud. Hintergrund dafür war, dass die Praktikumsleiter es irgendwie leid waren, als Ausrede zu hören vom Studenten, wieso er denn jetzt irgendwie ein Softwareprojekt nicht fertig hat. Ja, mein Compiler tat nicht und mir hat eine Bibliothek gefehlt und ich habe es nicht hinbekommen. Deswegen gibt es halt virtuelle Entwicklungsumgebungen. Kann sich halt jeder so sein Environment für sein Praktikum irgendwie quasi zusammenklicken und kann sich dann einloggen und hat die ganzen Tools, die er braucht, da. Und mit OpenNebula hatten wir auch mal irgendwie eine Abschlussarbeit betreut. Da ging es um die Integration von unterschiedlichen Storage-Backends. Und wenn man sich da anschaut, womit man da alles virtualisieren kann, das ist auch irgendwie total cool. Also Xen, KVM, gar kein Problem. Dann ist noch irgendwie VMware-Unterstützung mit dabei. Und glaube, über irgendwie Plugins ist noch möglich, dass man Hyper-V unterstützt und dass man VirtualBox unterstützt. Also wie gesagt, auch hier so der Punkt, die Wahl nach einem Hypervisor tritt eigentlich irgendwie so gefühlt immer mehr in den Hintergrund. Ja, und. Was gibt es noch? Allein zu den Tools könnte man, glaube ich, irgendwie einen kompletten Track irgendwie füllen. Gibt es ja teilweise auch, aber wenn man sich anschaut, bei den ganzen Tools, gut, Proxmox kann jetzt irgendwie nur noch OpenVZ und KVM, genau, aber so die anderen unterstützen auch mehrere Virtualisierungslösungen. Sodass es augenscheinlich wirklich egal wird, was man denn nimmt. Und das Coole ist halt aber, man hat halt eben eine gewisse Flexibilität in dem, was man nehmen möchte. Bloß, ja, was möchte man denn eigentlich nehmen? Nochmal die Frage. Versucht man das Ganze mal rauszufinden. Da muss ich jetzt mal so ein bisschen ausholen. Um es nochmal irgendwie klar zu sagen, ich habe keinen irgendwie Lieblings-Hypervisor, ich habe alles irgendwie schon mal ausprobiert. so die Anfänge irgendwie mit Xen, inzwischen eher mit KVM, beim Kunden gibt es noch VMware und daheim auf dem Desktop hat man halt irgendwie ein VirtualBox am Laufen. Beim Kunden ist so das Entscheidungskriterium in der Regel, was hat denn der Kunde sonst da, was bietet die Distribution, privat dann eher, ja gut, was ist Open Source, beziehungsweise was kann denn mein Betriebssystem? Und da ist halt sowas wie VirtualBox relativ vorn mit dabei, weil es unter Linux läuft, unter macOS läuft und unter Windows läuft. Und ob ich da jetzt irgendwie 5% irgendeinen Compile-Job oder irgendwas machen möchte, in der Regel geht es einfach darum, einen anderen Desktop zu haben und da irgendwie ein paar Sachen auszuprobieren. Und genau, wenn man das Ganze jetzt aber produktiv nutzen möchte, sollte man sich mal anschauen, wie sich das Ganze ja bei einer definierten Aufgabe verhält. Dazu als Motivation in unserem Unternehmen gibt es einerseits neben dieser IT-Service-Sparte gibt es auch noch Software-Jungs. Harald, sei gegrüßt. Und die haben so zwei Standbeine. Einmal so Auftragsentwicklungsarbeiten, aber andererseits auch noch was, das nennt sich Open Software. Also der Hintergrund ist, wir im IT-Service sind in heterogenen Unix-Netzen und dergleichen unterwegs. Das ist einfach das Problem, man möchte den Kunden nach Möglichkeit, egal ob er jetzt ein AX vor sich hat oder ob er jetzt ein Red Hat Linux in Version 4 oder in 5 vor sich hat, möchte man so den gleichen Toolset irgendwie an die Hand geben. Einfach wirklich konkret gleiche Version von, Perl oder Python oder was auch immer. Und deswegen, ein Distributionsumfang ist das meistens irgendwie so ein bisschen übersichtlich und deswegen halt von uns quasi so dieses Goodie, dass wir das halt bereitgestellt bekommen. Wie gesagt, die Aufgabe der Jungs ist es auf jeden Fall dann halt mit das Ganze irgendwie uns zur Verfügung zu stellen und dafür brauchen wir entsprechende Bildumgebung. Das Ganze hat irgendwann mal so angefangen, dass entsprechend irgendwie im Keller die Rechner rumstanden, da waren Red Hat 3, da waren 4, da waren 5 und so weiter und hatte halt noch physikalische Hardware. Irgendwann kam dann halt mal der Wunsch auf, das Ganze zu virtualisieren und dann möchten wir halt in irgendeiner Weise eine Bildfarm haben. OS-Virtualisierung möchten wir hier jetzt eigentlich nicht machen, da will man dann schon also wirklich das komplette Betriebssystem haben. Ja, technisch geht da vieles, die Frage ist halt eben, was nimmt man? Aber auch, sowas ist auch meiner Meinung nach in größere Umgebungen übertragbar. Also einfach, wenn es darum geht, eine Bildfarm zu haben oder sowas wie Continuous Integration zu machen. Ja, um nochmal kurz auf die Open Software zu kommen, aus Haralds Folien irgendwie zu dem Thema mal zusammenkopiert. Also sowas können sich dann unsere Kunden quasi bei uns bestellen. Und es geht halt einfach, oder es geht nicht drum, wo man das Ganze baut, sondern es geht darum, wo man das möglichst irgendwie flott bauen kann. Und deswegen hier wird prüft, wer sich bindet. Zuerst hat das Ganze eben auf Arbeitsplatzrechnern angefangen, dann wurden mal VMware Server ausprobiert, dann mit Xen und da gab es Untersuchungen, die waren jetzt halt irgendwie 4 Jahre alt. Und passend zu der Frage, was nimmt man denn eigentlich, hat das eigentlich relativ schön gepasst, einfach mal zu schauen, was würde man da heute nehmen, beziehungsweise was hat sich denn da so verändert. Also wirklich vergleichbar sind die Messungen nicht miteinander, einfach vor dem Hintergrund unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Anforderungen an Betriebssystemen und so weiter. Und aber ich werde jetzt das Testprozedere gleich mal irgendwie vorstellen. Einmal noch der Hinweis, es ist jetzt kein absoluter Test, welche Hypervisor jetzt in allen Lebenslagen toll ist. Es geht hier wirklich nur um diesen Fokus, dieses kleine Projekt mit der Bildfarm, einfach um mal zu schauen, wie sich das Ganze hier verhält. Wenn ich den Benchmark ändere, wenn ich sage, ich will irgendwie IO-Durchsatz, wie viel NFS-Verbindung kriege ich damit gestemmt oder sowas, untersuchen, da werde ich vermutlich ganz andere Ergebnisse rauskommen. Aber es geht jetzt hier einfach wirklich um diesen relativ scharf definiertes Testfeld. Deswegen bin ich mir hergegangen, habe mir mal eine Software davon rausgepickt. Ich habe mich für Samba entschieden. Das Ganze hat eine endliche Bauzeit, also gut, lief irgendwie so in 5 bis 10 Minuten durch. Ich hatte nicht irgendwie wahnsinnig viele Dependencies, was ich noch am Betriebssystem brauche. Das Betriebssystem, GCC und Make hat genügt und ich konnte das halt bauen. Und für die Tests habe ich eben die Hypervisor-Auswahl ein wenig modernisiert, was die Kollegen damals hatten und habe das auf meine Testumgebung losgelassen. Nicht erschrecken, ich habe für die Tests eher eine bescheidene Hardware-Konfiguration gewählt. Warum, erkläre ich gleich. Punkt 1, ich hatte das Ganze daheim stehen. weil in der Firma kommt man dann teilweise dann doch nicht eher zum Testen, und so hatte ich dann halt wirklich mich ein paar Tage irgendwie im Kämmerchen eingeschlossen und konnte das Ganze mal testen. Wie gesagt, ist nicht die neueste, nicht die performanteste Hardware, aber ich denke mal, es reicht für das, was irgendwie zu untersuchen ist. Und dadurch, dass die CPUs jetzt nicht irgendwie die neuesten Octa-Cores oder sonst was sind, sind meiner Meinung nach die Ergebnisse auch zumindest interessanter, beziehungsweise so diesen Scale-Up durch die CPU hat man ein bisschen mehr rausgenommen. Was an dem System nett ist, also sind irgendwie Dell Optiplex 745. Die CPUs, auch wenn sie irgendwie klein und zierlich sind, haben sie schon die ganzen haben sie auch schon Unterstützung für Hardware-Virtualisierung. Mein Host-System hatte jeweils 4 GB Memory. Das klingt auch nicht viel. Ja, ist es auch nicht unbedingt, aber ich habe einer virtuellen Maschine 2 GB Memory zugestanden und ich habe jeweils nur eine virtuelle Maschine auf dem Host laufen lassen. Sage ich aber gleich nochmal was dazu. Aber von den Ressourcen war das auf meiner Meinung nach für einen Vergleich relativ üppig konzeptioniert. Und auch die 3 Rechner sind warm genug geworden im Büro. Genau, also im heimischen Büro. Ja, zur Software. Das nächste große Thema, was nimmt man denn? Hosts, Hypervisor and Guests. Ich habe das, ja, den Benchmark oder den Test so ein bisschen zweigeteilt. Ich habe einmal mich für eine Bleeding Edge Distribution, also was relativ Aktuelles, entschieden. Und das wäre so das, was die Software-Jungs gerne hätten. Und im IT-Service haben wir bedingt durch irgendwie Zertifizierung der Applikationen, die die Anwender einsetzen, sind wir halt einfach so ein bisschen irgendwie eingeschränkt, was man da an Betriebssystem ausliefert. Deswegen da zum Vergleich eine Red Hat Distribution, deswegen auch die Mühe, das Ganze irgendwie auf 2 Betriebssystemen zu testen. Eingesetzt habe ich, wie gesagt, ein SUSE 12.3. Sowas setzen wir dann eher intern ein, ist einfach, weil es aktueller ist, weil wir irgendwie keine Anforderungen an Zertifizierung haben. Beim Kunden hat man dann eher ein CentOS, aktuell irgendwie 6.4 im Einsatz oder noch älter, aber ich habe mich für einen 6.4er entschieden. Mit einer eher konservativen Paketauswahl. Da kam das Special hinzu, bei SUSE war irgendwie noch KVM und Xen beides irgendwie verfügbar. Gut, klar, kriegt man bei CentOS auch hin, aber einfach nicht aus den Distributionsquellen. Insofern musste ich mich da dann bei Dritten bedienen. Und die nächste große Frage war, was setze ich denn als Hypervisor ein? Hypervisor-Puttelchen. Ich habe mich dafür entschieden, einfach als Klassiker VMware ESXi zu nehmen. Wäre irgendwie nicht fair, wenn man das irgendwie in so einem Umfeld außen vor lassen würde. Xen als Klassiker, speziell weil irgendwie Paravirtualisierung interessant ist. KVM so als neuer Platzhirsch und Herausforderer und VirtualBox, einfach weil ich von den Kollegen weiß, dass sowas irgendwie gern, um mal kurz was zu testen, eingesetzt wird. Und auch einfach so ein Stück weit als Exot, weil es halt so ein klassischer Typ 2 Hypervisor ist. Für Hyper-V habe ich mich entschieden, es außen vor zu lassen. Hat diverse Gründe. Einerseits ist es in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, jetzt eher nicht verbreitet. So auch die gefühlte Verbreitung ist dadurch, dass wir halt auf einer Linux-Site unterwegs sind, auch eher gering. Und es ging halt eher darum, so klassische Linux-Lösungen einzusetzen. Selbst wenn das jetzt inzwischen alles schön und wunderbar angeblich funktionieren soll, das sind jetzt mal die 4 Hypervisor, die in Kombination eingesetzt wurden. Nochmal kurz zum Aufbau. Ich habe hier unten eben meine Hardware, vereinfacht gesagt, ich habe hier mein Host-Betriebssystem, also mein CentOS, mein OpenSUSE mit der jeweiligen Virtualisierungsschicht. Klar, wenn ich ein ESX hier oben habe, dann sitzt ja eigentlich hier und das Betriebssystem oben drauf. Bei Xen ist es nicht anders, bei KVM kann man drüber streiten, aber der Punkt, auf den ich eigentlich raus will, ist, wenn ich hier unten in den Messungen ein CentOS habe, habe ich auch hier oben ein CentOS. Wenn ich hier unten ein SUSE habe, habe ich oben ein SUSE. Also ich habe quasi sortenrein gebenchmarkt. Hintergrund ist der, wenn wir irgendwo einen SUSE-Server hinstellen, wird man in der Regel da auch virtuelle Maschinen mit SUSE drauf laufen lassen. Und wenn wir einen CentOS-Server hinstellen, dann wird da in der Regel auch irgendwie ein CentOS drauf laufen gelassen. Und ich habe so schon eigentlich genug Messergebnisse gehabt, dass man das Ganze nicht nochmal irgendwie unnötig verkomplizieren wollte, indem man jetzt irgendwie ein SUSE auf dem CentOS laufen lassen möchte und so weiter. Irgendwann wird es halt einfach, kommt man in so einen Zustand rein, dass man das Ganze irgendwie dann doch irgendwie am Nachmittag und nicht irgendwie in 20 Minuten diskutieren möchte. Wie gesagt, CentOS auf CentOS, SUSE auf SUSE, unterschiedliche Hypervisor zwischendrin, und wenn es ja, VMware ESXi zum Einsatz kam, das dann halt als Hypervisor. Nochmal zu der Ausstattung der virtuellen Maschinen. Ich hatte eine virtuelle CPU, 2 GB Memory und 8 GB an Disk Space. Das entspricht so ungefähr dem, was wir für kleinere Infrastruktur-VMs wie irgendwie mal einen kleinen Webserver oder sowas vergeben. Und das war das, was auch die Hardware irgendwie noch stemmen konnte, ohne irgendwie, dass ich mir Sorgen machen muss, dass hier die Messergebnisse in irgendeiner Weise durch irgendwelche anderen Prozesse gefährdet werden. Die Versionsstände, warum ich da drauf rumreite, es geht nicht darum, hier jetzt irgendwie SUSE und CentOS miteinander zu vergleichen, sondern ich möchte einfach, dass die Messergebnisse zumindest nachvollziehbar sind oder man das Ganze nochmal daheim nachmessen kann, wenn man Lust drauf hat. Was man sieht, die OpenSUSE-Pakete sind einfach in der Regel einen ganzen Tick neuer. Die Ausnahme ist die Xen-Version bei CentOS. Und bei VirtualBox habe ich auch eine neuere Version hergenommen, einfach vor dem Hintergrund, ich habe in der Regel das genommen, was in der Distribution drin war. Bei OpenSUSE war das halt alles schon mit dabei und bei CentOS musste ich mir bei Xen und bei VirtualBox halt aus Drittrepositories das irgendwie nachholen. So kam auch hier diese Kernel-Abweichung oder die mehreren Kernel-Versionen zum Einsatz, einfach weil ich für Xen dann halt einen aktuellen Kernel im Einsatz hatte. Und als ich VirtualBox genommen habe, habe ich ein Oracle Repository angegeben und ich habe dann, um das Kernel-Modul für VirtualBox zu bauen, habe ich noch das Kernel-Dev-Modul gebraucht und habe mir dann aus Versehen ein Ticken neuere das Dev-Modul runtergedingst und habe dann beschlossen, ach komm, eigentlich könntest du jetzt den Kernel noch aktualisieren, machst kurz einen Reboot und also so kam dann die Abweichung hier an der relativ weit hinten Stelle zustande und das betrifft eigentlich nur VirtualBox, aber VirtualBox ist jetzt, hat eher auch den Exoten-Status, aber ich wollte mal drüber geredet haben, ne? Nicht, dass es hinterher heißt, ich erzähle irgendwelchen Blödsinn. Die GCC-Version ist angegeben, weil die später meiner Meinung nach relevant wird an einer bestimmten Stelle. Einfach der Hinweis, es ist nicht der gleiche GCC zum Einsatz gekommen. Und ansonsten habe ich aber versucht, möglichst nah an dem zu bleiben, was die Distribution ausliefert, einfach was da halt schon mit dabei ist und nicht irgendwie zu sagen, okay, ich habe hier zwar ein OpenSUSE, aber ich habe das von da, ich habe das von da und das von da und dann habe ich da noch rumgemacht, sondern er soll einfach nach Möglichkeit irgendwie reproduzierbar bleiben. Die Installation wurde jeweils relativ minimal gemacht, also die meisten Distributionen bringen irgendwie so einen Minimal Server oder sonst irgendwas mit, einfach ohne Clicky-Bunty-GUI oder sonst was. Die wurde dann halt genommen und was halt an Dependencies angefallen ist, aber jetzt irgendwie sonst keine wahnsinnig größeren Pakete. Genau, wenn wir schon bei Versionen sind, bei VMware ESXi kam da 5.1 Update 1 zum Tragen. Und die ganzen Pakete sind relativ aktuell, also die Messungen wurden letzte Woche eigentlich gemacht, also was da halt aktuell war, kam zum Einsatz. Zur Prozedur, wie gesagt, ich versuche das möglichst ausführlich zu erklären, dass es nachvollziehbar bleibt, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich möchte halt irgendwie nicht nochmal irgendwie einen Hypervisor Flame War irgendwie losreißen oder sonst was. Der Benchmark an sich, der gemacht wurde, ist im Prinzip trivial. Es ging, wie gesagt, um so ein Bild, eine Bildumgebung drum. Und beim Softwarebauen geht es primär eigentlich darum, Software auspacken, irgendwie einen Configur machen, einen Make zu machen und dann habe ich halt mein Binary hinterher. Das ist so der große Wurf gewesen und ich habe halt einmal den Wert vom Configur genommen, den Wert vom Make genommen und dann halt am Schluss die Gesamtzeit nochmal gemessen. Und das Ganze halt in kleinen Shell-Skript irgendwie laufen lassen. Es gab 5 Durchläufe. Danach durfte das Ganze irgendwie 10 Minuten irgendwie Nickerchen machen und danach ging es nochmal von vorn los. Und zwischendrin wurde halt eben das Samba-Verzeichnis irgendwie weggeworfen, sodass er halt nochmal frisch empackt werden muss und so weiter. Das war im Prinzip der Benchmark. Als Samba-Version ist eigentlich völlig irrelevant, aber kam die Version 3.6.1.5 zum Einsatz. Die Messergebnisse sahen dann hinterher so aus. Das waren so meine 3 Messwerte pro Durchgang. Was relativ schön ist, so die einzelnen Werte untereinander gehen relativ wenig auseinander. Also das heißt, ich habe da nicht noch irgendwie einen Cronjob auf dem System laufen, der irgendwie mal für eine halbe Stunde das System an die Wand gefahren hat oder sonst irgendwas, sondern die Werte sind einfach ja reproduzierbar gewesen. Das Ganze habe ich dann mittels Grep, AWK, SED und so weiter mit in Tabellenkalkulationsformat gebracht. Und dann konnte es losgehen. Ja, zu den Ergebnissen. Nochmal klar der Hinweis, ich will jetzt nicht irgendwie ein Hypervisor sagen, ist besonders toll und schön, sondern es ging einfach nur um die Vergleichbarkeit in dem Umfeld. Und ganz kurz zu der Erklärung der Tabelle. Das wird im ersten Moment, denke ich mal, relativ erschlagend sein. Es geht auch eigentlich gar nicht um die absoluten Zahlen, sondern es geht so um das prozentuale Verhältnis. Und ich werde das dann in Einzelschritten irgendwie auseinandernehmen und einzelne Teilaspekte betrachten. Ich denke mal, dazu reichen die letzten 10 Minuten, die ich noch habe. Und genau, ich habe mich für den Totalwert entschieden, der am Schluss mal rauskam, habe davon dann den Mittelwert gebildet, habe mir zwischendrin noch angeschaut, wie so die Min- und Max-Werte waren, einfach um zu gucken, ob irgendwie eine Messung völlig aus dem Ruder gelaufen ist, weil die anderen irgendwie 7 Minuten gingen und die anderen auf einmal irgendwie eine Viertelstunde liefen. Das war aber alles irgendwie so im unteren Sekundenbereich, was das auseinander war. Also das scheint so korrekt gewesen zu sein. Ich habe einmal auf dem Basisbetriebssystem ohne Virtualisierung getestet. Ich habe dann Paravirtualisierung mit Xen gemacht, dann Xen mit CPU-Unterstützung, dann das Ganze mit KVM gemacht. Der Hinweis mit x86, ich habe spaßeshalber, das war jetzt eher ein Versehen, aber ich habe einen Gast in 32-Bit aufgesetzt, als der am Hochfahren war und ich irgendwie gedacht habe, Unehmen sieht irgendwie anders aus, habe ich dann beschlossen, dass man doch trotzdem mal das Ganze noch in 32-Bit am Bauen bauen lässt. Wie gesagt, VirtualBox als so ein bisschen Exot mit dabei. Und bei VMware ESXi habe ich eben bei einem Szenario noch getestet, ob die VMware-Tools eine Relevanz haben. Haben sie nicht, aber wie gesagt, ich einmal alle mit den Werten erschlagen und dann so Schritt für Schritt das Ganze irgendwie einzeln betrachten. Ja, wie gesagt, ich lasse das jetzt einfach mal stehen. Ich bin mal kurz für kleine Informatiker. Krieg keinen Schreck. Ich will das jetzt im nächsten Schritt auseinandernehmen. Ich wollte bloß ganz kurz zu diesen Werten noch mal sagen. Man sieht, die Min- und Max-Werte gehen relativ wenig auseinander, was eigentlich dafür spricht, dass es keine irgendwie dramatischen Ausreißer oder sowas gab. Was noch nett ist, es gibt einen gewissen Performance-Unterschied zwischen KVM auf 32-Bit und auf 64-Bit. Die 32-Bit-Schiene will ich jetzt hier eigentlich nicht weiter verfolgen, weil das in unserem Umfeld eigentlich nicht mehr wirklich relevant ist. Was noch auffällt, die VMware-Tools scheinen irgendwie keinen signifikanten Auswirkungen zu haben, habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber weil ich gerade eh mal am Testen bin, dachte ich, kann man das auch noch geschwind mitmachen. Bei den Prozentwerten geht es einmal hier vorne um die Werte in Bezug auf die 100%, also auf native Performance, was dann da die Virtualisierungslösung schafft, und hinten ist quasi so der Slowdown-Faktor sozusagen. Wollen wir die Ergebnisse mal ein bisschen abspecken, ist das Ganze doch ein bisschen übersichtlicher. Wen es interessiert, ich habe auch noch das Excel-Sheet da mit den ganzen Messwerten. Also falls da irgendwie noch wer was anderes haben möchte, kann man da später gerne mal drüber gucken. Wie gesagt, Min-Max fliegt raus, weil es statistisch nicht dramatisch irgendwie abweicht. Den Slowdown nehme ich raus und so die ganzen Specials oder sonst was nehme ich auch raus. Wenn man da jetzt mal irgendwie im Detail drauf schaut, ich pick mir mal Einzelaspekte raus. Punkt 1, ohne Virtualisierung. Es fällt auf, OpenSUSE und CentOS laufen schon auseinander. Soll jetzt nicht heißen, dass CentOS irgendwie schöner, besser, toller ist. Ich hatte, wie gesagt, einen unterschiedlichen GCC auf den Systemen laufen. Das ist meiner Meinung nach der Punkt, warum die so doch relativ deutlich auseinandergehen. Bei OpenSUSE war es ein 4.7er und bei 4.7711, genau, bei CentOS war es ein 4.4.7er. Insofern, es geht auch primär eigentlich darum, hier dann quasi in einer Spalte irgendwie das Ganze miteinander zu vergleichen für eine Lösung. Aber was das Schöne ist von den Prozentwerten, hier ist das alles relativ ähnlich. Also in Bezugnahme, dadurch, dass ich halt quasi Sortenreihen gemessen habe, kann man halt hier schön die Prozente miteinander vergleichen und man sieht, es geht relativ wenig auseinander, aber komme ich jetzt gleich nochmal dazu. Wie gesagt, also der erste Punkt, den man eigentlich mitnehmen sollte, ist, wenn man irgendwie so einen Anwendungszweck hat und mehrere Betriebssysteme zur Auswahl hat, sollte man im Zweifel auch mit den unterschiedlichen Betriebssystemen testen. Einfach dadurch, dass halt da ist es relativ eindeutig, was es irgendwie sein könnte, was sich komisch verhält. Aber einfach, dass man solche Eventualitäten mal durchspielt. Genau. Ohne Virtualisierung schon Unterschiede, Ursache wohl der Compiler. Und ja, geht einfach darum, wenn ich einen anderen Benchmark genommen hätte, hätte sich das Ganze vermutlich komplett anders verhalten, aber es stand hier diese Bildfarm im Vordergrund. Wahl des Betriebssystems. Ich wage die Aussage, das Betriebssystem, was man quasi als Grundlage nimmt, ist irrelevant. Wenn man sich einfach hier die Prozente anschaut, das geht relativ wenig auseinander. Meiner Meinung nach wird man nicht irgendwie das Betriebssystem oder die Virtualisierungslösung wegen irgendwie 3-4% oder sowas austauschen. Sei denn, man möchte wirklich halt irgendwie in einer massiven Umgebung das Ganze irgendwie virtualisieren, wo es dann halt auf jedes Prozent ankommt. Ja, prozentual gesehen ist, je nachdem, was man für eine Lösung selbst bei unterschiedlichen Versionsständen von Xen und KVM, ist so der prozentuale Verlust relativ ähnlich. Was meiner Meinung nach noch relativ spannend ist, ist hier der prozentuale Unterschied bei Xen-Para-Virtualisierung zwischen XentOS und SUSE. Also ein Punkt ist, ich habe unterschiedliche Xen-Versionen im Einsatz gehabt, aber was mir noch aufgefallen ist, ich hatte beim CentOS hatte ich den 3.9 irgendwas Kernel auf dem Host, beziehungsweise halt in der DOM 0 laufen. Und ich hatte als im Gast hatte ich einen 2.6.32, also so einen Standarddistributionskernel laufen. Also das könnte da auf jeden Fall ein Faktor sein, warum das hier von dem Verhalten bei OpenSUSE an der Stelle abweicht. Aber großes Fazit, Betriebssystem ist relativ egal. So die Werte, was man da nimmt, wenn man bei einer Virtualisierungslösung bleibt, ist relativ ähnlich. Genau, Xen, Paravirtualisierung versus Vollvirtualisierung, also unter Einsatz von Hardware-Features auf der CPU. Man sieht, Paravirtualisierung hat nach wie vor noch seine deutliche Daseinsberechtigung. Also da geht es jetzt nicht nur irgendwie um irgendwie ein paar Prozentchen, wenn man sich das bei SUSE mal anschaut, wir reden hier von irgendwie 3,5 Minuten und beim Bildjob, der irgendwie ja doch eine Weile läuft, ist das dann schon eine Größenordnung, wo man dann eigentlich das Schnellere haben möchte. Klar, wenn man ein Betriebssystem einsetzt, was halt keine Paravirtualisierung kann und so weiter, muss man da schon aufpassen, aber ansonsten, wo Paravirtualisierung möglich ist, sollte man die eigentlich schon einsetzen. KVM kann zwar auch Paravirtualisierung, aber halt eben nur auf Device-Treiber-Ebene. Ja, der nächste Punkt ist Virtualisierung unter Einsatz von CPU-Features, Xen versus KVM, da sieht man, dass KVM einen gewissen Vorsprung hat. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit an dieser Stelle irgendwie eben diese Paravirtualisierung von IO-Treibern reinspielt. Meiner Meinung nach ist dieser Benchmark in Anführungszeichen relativ wenig IO-lastig gewesen. Ich mag es aber nicht ausschließen. Fazit an der Stelle ist, dass in der Kategorie quasi KVM besser ist als Xen. Ja, wenn man die großen drei miteinander vergleicht, dann kommt unterm Strich raus, dass sich VMware nach wie vor gut schlägt. Schlechter als Xen paravirtualisiert, aber besser als KVM. Ja gut, besser ist immer relativ, aber halt einfach mal auf diese Zahlen als Grundlage genommen. Und sonstiges, wie gesagt, ich habe VirtualBox einfach mal als mal was anderes mit eingenommen. Und man sieht hier doch, es fällt im Vergleich zu den anderen Werten relativ ab, was eigentlich nahelegt, dass man sowas irgendwie für ein größeres Szenario abseits von irgendwelchen Tests nicht einsetzen möchte. Ja, noch ganz kurz eine Siegerehrung. Ja, legen manche Wert drauf, lege ich jetzt nicht unbedingt Wert drauf, aber wer es jetzt in absoluten Plätzen haben möchte, kommt raus, dass Xen-Para-Virtualisierung immer noch toll ist, dass auf Rang 2 sich VMware einsiedeln würde und dann halt irgendwann KVM und dann die ganzen Desktop-Geschichten irgendwo dann halt hinten raus. Fazit. Spielt der Hypervisor noch eine Rolle? Wer ist der größte, beste oder sonst was? Steht nicht unbedingt im Vordergrund, sondern einfach die Relevanz des Ganzen. Großes Fazit, aber sicher. Einfach, wenn es darum geht, das Optimum rauszuholen und mal mehr als 5 DNS-Server oder irgendwas virtualisiert betreiben möchte. In dem Feld ist es, denke ich mal, relativ egal, was man da möchte, solange man halt bloß eine Abweichung von ein paar Prozent hat. Ja, Zusammenfassung. Virtualisierung ist nach wie vor Grundlage diverser aktueller Themen in der IT. Linux bietet eine Vielzahl von performanten Virtualisierungslösungen und darauf aufbauenden Tools. Paravirtualisierung ist weiterhin wichtig und generell, was man dann als Hypervisor sich ins Haus holt, hat durchaus noch seine Relevanz, und vor dem Hintergrund sollte man halt einfach irgendwie hergehen und, wenn man dann sein Szenario sich mal zusammengestellt hat, das auch wirklich mit unterschiedlichen Lösungen mal durchtesten. Und Xen ist noch nicht tot, aber ja. In dem Sinn, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, stehe jetzt hier noch für Fragen zur Verfügung. Genau. Ich renne nicht weg. Ich hätte noch eine ganz kurze Gegenfrage. Es reichen Handzeichen. Wer setzt Virtualisierung ein? Okay, also wie gesagt, ist wirklich angekommen. Standalone, also für Basissysteme oder wirklich im Cloud-Umfeld? Oder? Ja, schwer. Wer setzt das Ganze Standalone ein? Okay, und wer hat dann eher so einen Cloud-Gedanken und braucht das irgendwie großflächig? Okay, also ja, ungefähr 50-50. Eine Frage noch, wie wurde der Hypervisor gewählt? Also wurde er einfach aus dem Bauch raus entschieden oder Erfahrung mit irgendwas oder hat man da wirklich getestet? Also gern auch rufen. Na gut, müssen wir, glaube ich, später irgendwie in der kleinen Runde irgendwie mal diskutieren. Genau. Ich bedanke mich. Ich habe zu danken.